Ich habe ein Stück weit Angst, weil ich wohne auch in einer Dachgeschosswohnung und es wird dann einfach wirklich heiß. Es gibt keine Klimaanlage. Ich habe mich selber jetzt in letzter Zeit öfter gefragt, wo hat es eigentlich begonnen, dass ich jetzt tatsächlich auch beruflich für die Nachhaltigkeit zu tun habe, aber wo ging es los, gedanklich schon? In Wirklichkeit versteckt sich dahinter, dass wir strukturiert und auf eine strukturierte Art und Weise nachhaltiger werden in sehr vielen verschiedenen Bereichen. Und manchmal habe ich das Gefühl, es ist nicht immer ganz bewusst oder es gibt kein so ein großes Bewusstsein dafür, was mich persönlich manchmal irritiert, ehrlicherweise.
Herzlich willkommen zu Kaleidoskop Leben, dem Podcast der Elisabethinen für ein inspiriertes Leben. Ich bin Schwester Helena Fürst.
Und ich bin Michael Ettlinger. Die Schweiz, wo mein Co-Host Schwester Helena herkommt, war in den letzten Tagen ziemlich präsent in den Schlagzeilen. Nicht wegen Schwester Helena, sondern wegen eines dramatischen Ereignisses, das sich zum Glück schon länger angekündigt hatte. Der gewaltige Felssturz, oder sollte ich vielleicht besser Bergsturz sagen, in Platten. Die unfassbare Menge von rund 10 Millionen Kubikmetern Geröll und Eis stürzten in die Tiefe und begruben ein ganzes Dorf unter sich. Auslöser dieser Katastrophe dürfte die massive Gletscherschmelze sein, die seit einigen Jahrzehnten in den Alpen zu beobachten ist, weil es bei uns und weltweit immer wärmer wird. Dieser Klimawandel, den manche noch immer leugnen, macht sich nicht immer so lautstark bemerkbar. Trotzdem ist er da und wir sind gut beraten, uns aktiv damit zu befassen, wie wir damit umgehen und wie wir einem noch stärkeren Klimawandel entgegenwirken können. Als einzelner Mensch, als Organisation, als Staat oder idealerweise als Menschheit insgesamt. Diese ganz große Ebene können wir leider wenig beeinflussen, aber in den kleineren Dimensionen können wir schon einiges bewegen. Genau darüber wollen wir heute sprechen und wir haben uns dazu einen Menschen eingeladen, der das mit viel Herzblut und Engagement macht. Lieber Robert Strasser, herzlich willkommen im Kaleidoskop Leben.
Danke für die Einladung und hallo.
Es hat ein bisschen Überredungskunst gebraucht, bis wir Robert Strasser eine Zusage entlocken konnten, dass er bei uns im Podcast zu Gast sein wird. Er ist seit Februar 2024 bei uns Elisabethinen als Umweltmanager engagiert und hat seither gemeinsam mit vielen anderen schon einiges geschafft, von dem wir später noch reden werden. Robert Strasser hat ursprünglich eine Ausbildung zum Koch gemacht und diesen Beruf auch einige Zeit ausgeübt. Dann hat er sich aber für ein Studium im zweiten Bildungsweg entschieden und sich dabei auf das Umweltmanagement fokussiert. Zuerst an der Wirtschaftsuniversität Wien und danach an der Karl-Franzens-Universität Graz. Das dort gewonnene Fachwissen bringt er heute bei den Elisabethinen ein. Aber nicht nur das. Wenn man ihn kennenlernt, spürt man förmlich seine Begeisterung für das Thema der Nachhaltigkeit. Lieber Robert, schön bist du heute bei uns.
Dankeschön. Nochmals, ja.
Ja, lieber Robert, am 5. Juni, also vor ein paar Tagen erst, wurde der Weltumwelttag begangen, den es schon seit 1972 gibt, also länger als wir drei hier auf der Welt sind. Auf allen Kontinenten setzen sich an diesem Tag Menschen jeder Herkunft, jedes Glaubens, jedes Alters ein, um ein gemeinsames Zeichen für einen ressourcenschonenden Umgang mit unserem Planeten zu setzen. Hast du an diesem Tag, an diesem Weltumwelttag auch ein besonderes Zeichen für die Umwelt gesetzt?
Ja, danke für die Frage. Ich müsste wahrscheinlich kurz überlegen, ob ich wirklich ein Zeichen gesetzt habe. Es war in erster Linie ein normaler Arbeitstag und ich bin arbeiten gegangen. Gleichzeitig könnte ich nur vielleicht darauf hinweisen, dass ich weder mit dem Auto fahre, sondern nur mit dem Zug und vielleicht meine Kleidung großteils oder fast nur aus Secondhand-Kleidung besteht.
Und das nicht nur am Weltumwelttag?
Ja, ganz genau. Aber ich würde nicht so weit gehen, dass ich hier sagen würde, ich setze ein Zeichen. Nein.
Aber es ist dir wichtig, im Alltag bewusst solche Dinge, sag ich mal, umzusetzen?
Mir ist es bei mir wichtig, würde ich sagen. Mir gelingt es auch manchmal besser, manchmal schlechter. Es gibt halt ja einen nachhaltigen Lebensstil, der was in gewisser Hinsicht leichter ist, wenn man zum Beispiel in Wien wohnt. Ich komme sehr gut ohne Auto aus, ohne dass es mir auffällt. Ich fahre sehr gern mit dem Fahrrad oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Deswegen ist es auch sehr leicht. Mir fällt es aber nicht in meinem Alltag auf oder denke jetzt bewusst, okay, jetzt mache ich was für die Nachhaltigkeit, sondern es passiert einfach, weil es auch oft sehr praktisch ist. Gar nicht nur der funktionale Gedanke dahinter steckt.
Aber es ist schon oft, finde ich, eine sehr bewusste Entscheidung, dass man sich dafür entscheidet, jetzt aufs Auto zu verzichten oder generell einmal die öffentlichen Verkehrsmittel kennenzulernen. Ich glaube, dass viele unserer Mitbürgerinnen und Mitbürger gar nicht wissen, welche Möglichkeiten die öffentlichen Verkehrsmittel auch in Österreich bieten. Und ich habe selber erst vor einigen Jahren entdeckt und genieße es mittlerweile auch sehr.
Ich glaube einfach, es braucht wie ein Umdenken. Also das habe ich auch immer gemerkt, wir sind früher als Familie auch viel mit dem Auto gefahren und plötzlich haben auch unsere Eltern, da waren wir so Teenager, auch gesagt, na, wir fahren jetzt mehr mit dem Zug. Und ich weiß noch, am Anfang war das so, was, nein, wieso? Und das ist ein bisschen ungewohnt, weil man muss sich anders organisieren. Also egal, ob man ja jetzt Familie hat oder auch alleine, weil man sich halt organisieren muss, wann geht der Zug, wann nehme ich den. Aber sobald man das, finde ich, drin hat, ist das eigentlich wirklich extrem entspannt. Und ich finde entspannter als mit dem Auto, weil es gibt eigentlich keinen Stau. Und man kann auch, wenn man jetzt zum Beispiel alleine zur Arbeit fährt oder so, eben kann man auch was tun unterwegs. Ich möchte nochmal auf das zurückkommen, was Michael bei der Einleitung gesagt hat. Und zwar hat er den Bergsturz in Platten erwähnt im Wallis. Zum Glück sind ja solche krassen Ereignisse jetzt nicht alltäglich. Aber man führt sie ja eigentlich schon zurück auf den Klimawandel, zumindest zu einem Teil, dass so Ereignisse sich einfach auch häufen. Erlebst du das auch, dass jetzt nicht gerade ein Bergsturz hoffentlich, aber dass im Alltag das Klima sich verändert?
Ich merke das auch im Alltag, speziell jetzt im Sommer. Es ist tatsächlich so, ich wohne jetzt seit fast 10 Jahren in Wien, immer wieder mal mit kurzen Unterbrechungen, aber die Jahreszeit im Sommer bereitet mir tatsächlich Sorgen, so blöd das jetzt klingt. Aber ich habe ein Stück weit Angst, weil ich wohne auch in einer Dachgeschosswohnung und es wird dann einfach wirklich heiß, es gibt keine Klimaanlage und es hat dann einfach in den Nächten teilweise über 28, 29 Grad. Das ist körperlich wirklich belastend und wirkt sich auf die Psyche, Mentalität aus. Und das war einfach vor 10 Jahren tatsächlich weniger der Fall. Das Bewusstsein ist jetzt schon in den letzten Jahren einfach mehr in den Vordergrund gerückt. Vielleicht hängt das auch zusammen mit dem Bewusstsein, das, was sich einfach immer mehr aufgebaut hat, zu Umweltthemen. Aber nicht nur, also es ist tatsächlich, da bin ich auch nicht alleine, dem so geht, sondern die Wiener leiden einfach oder überhaupt in Ballungsgebieten oder in Zentren, wie jetzt einfach spürbar heißt. Also das ist das Erste, was mir einfällt, aber es gibt ganz viele Bereiche, wo Nachhaltigkeit, wo sich die Umwelt ändert, wo Wechsel oder Veränderung stattfindet und ja, man muss nur mit Bauern sprechen, wie einfach Sommer mittlerweile ist oder Frühjahr und Herbst. Dass die Jahreszeiten einfach immer mehr aneinander verschwinden.
Ja, genau. Die Hitze im Sommer ist ein Riesenthema. Nicht nur in der Stadt, auch am Land.
Ja, mir fällt da gerade ein, zum Beispiel gibt es ja auch Fischsterben, weil Flüsse und Seen einfach überhitzen und es für die Tiere quasi kein Lebensraum mehr ist, wenn das Wasser 5, 26 Grad hat. Das ist auch immer wieder Thema. Und das an sowas, ich bin an einem Fluss aufgewachsen und das war so schon letztes Jahr war das Thema, dass der Fluss, von dem ich aufgewachsen bin, zu heiß wird im Sommer für die Fische oder einfach grenzwertig. Und das als Kind war das nie Thema. Und der Fluss war auch zum Schwimmen auch immer viel, viel kälter. Ist natürlich schön, man kann jetzt länger drin schwimmen, weil es nicht so kalt ist. Aber für die Natur ist es eine absolute Katastrophe.
Ja, genau. Das merkt man auch bei den Seen im Salzkammergut beispielsweise. Also der Traunsee, wenn der früher im Sommer mal 20 Grad hatte, dann war es super. Die kriegen wir jetzt jeden Sommer 20, 22 Grad. Das geht sich immer aus. Also zum Baden super. Für die Fische wahrscheinlich weniger gut.
Wie ist es eigentlich dazu gekommen, dass du dich eben für Nachhaltigkeit so engagierst und nun auch bei uns zu dem Thema arbeitest?
Danke für die Frage. Ich habe mich selber jetzt in letzter Zeit öfter gefragt, wo hat es eigentlich begonnen, dass ich jetzt tatsächlich auch beruflich für die Nachhaltigkeit zu tun habe, aber wo ging es los, gedanklich schon, dass das Thema einfach für mich so wichtig ist oder wichtig geworden ist. Und ja, sind die Einflüsse von der Mama, also Grüße gehen raus wahrscheinlich. Ja, also der Zugang zur Natur und der Umgang mit der Natur war einfach sehr zentral immer. Also es ist jetzt nichts Spezielles oder Aufregendes, aber es ist einfach ein Unterschied gewesen zu Hause oder der Umgang mit Tieren oder Pflanzen, als wie jetzt bei anderen Familien in der Kindheit. Das ist mir schon früh aufgefallen. Dann ein Stück weit will man ja anders sein wie die eigenen Eltern oder die Einflüsse davon, man will sie da befreien. Mir war das dann vielleicht nie so bewusst, aber es hat sich dann so eingesickert bei mir. Und auch vor allem im Beruflichen war das immer ein Hintergrundthema, aber im Kochen, weil du hast bei diesem Beruf so einen unmittelbaren, schönen Zugang zu natürlichen, ja, will nicht sagen Gegenständen, aber oder Objekten, aber du arbeitest mit der Natur und das ist mir auch jetzt erst später aufgefallen, was ich damals fast viel zu wenig geschätzt habe an dem Beruf, dass man mit Lebensmitteln zu tun hat und mit seinen Händen tatsächlich ja was Schönes kreiert hoffentlich. Und beim Kochen ist einfach die Qualität entscheidend, wo, wie gut was wächst und gedeiht und ja, wie man die Lebensmittel einfach pflegt.
Michael, die Elisabethinen hatten ja auch nicht immer einen Umweltmanager. Ich glaube, Robert ist der Erste. Und wie kam es eigentlich dazu?
Ja, richtig. Robert ist der Erste. Wir haben uns bei den Elisabethinen, Ordensgemeinschaft und die Holding eigentlich erst vor rund 4-5 Jahren dazu entschlossen, uns aktiv mit dem Thema auseinanderzusetzen. Geschwelt ist es schon lange. Ihr als franziskanische Ordensgemeinschaft habt das quasi in der DNA mitbekommen vom Heiligen Franziskus. Aber seit eben 4 Jahren beschäftigen wir uns aktiv damit und haben das Thema Schöpfungsverantwortung auch auf die Agenda gesetzt, uns damit auseinanderzusetzen und ja konkrete Maßnahmen auch zu setzen. Und eine Maßnahme davon war, dass wir vor mittlerweile 2 Jahren entschieden haben, ein Umweltmanagementsystem einzuführen. Und dafür braucht es nicht nur die Entscheidung, sondern dann auch die entsprechenden Ressourcen und die entsprechende Expertise dazu. Und deshalb haben wir uns entschieden, einen Umweltmanager oder eine Umweltmanagerin, das ist halt ein Manager geworden, einzustellen und mit dieser Aufgabe auch zu betrauen. Und das ist der Robert Strasser geworden.
Du hast ja vorhin eben gesagt, dass das Thema in den letzten Jahren immer mehr aufgekommen ist. Ich glaube, das ist auch zu einem Teil, natürlich nicht nur, aber zu einem Teil jetzt von unserer Sicht her auch dem verstorbenen Papst Franziskus zu verdanken, der einerseits Franziskus heißt, was wieder ein Link ist zu unserem Ordensvater, der ja sehr bekannt ist für ein, sag ich mal, naturnahes Leben, auch wenn es schon sehr lange her ist. Und eben Papst Franziskus hat das, glaube ich, immer wieder aufgegriffen und auch angeprangert, quasi die Problematik des Klimawandels. Und mit seiner Enzyklika Laudato Si immer wieder wirklich auf einer, sag ich mal, Weltbühne angesprochen. Ich glaube, das hat auch in den Köpfen der Menschen einiges verändert.
Die Enzyklika Laudato Si von Papst Franziskus war aus der katholisch-kirchlichen Sicht so ein Meilenstein in Richtung mehr Nachhaltigkeit, konkretere Beschäftigung mit dem Thema Nachhaltigkeit. Die UNO hat ja auch einen solchen Meilenstein oder eine Richtlinie dazu entworfen mit den 17 Sustainable Development Goals. Wie können uns die dabei helfen, vielleicht auch als Organisation, als Elisabethinen insgesamt, nachhaltiger zu werden?
Ich denke, einerseits geben sie uns Orientierung. Sie zeigen halt ganz klar die Punkte auf oder die Handlungsfelder auf, wo Menschen oder global betrachtet die Bevölkerung sie verbessern sollte, was Ziele sein könnten, damit einfach ein Bewusstsein entsteht, tatsächlich ja aktiv zu werden. So blöd das klingt vielleicht, aber es ist wichtig zu sehen und bestimmte Probleme einfach sichtbar zu machen. Und mit den SDGs ist es, glaube ich, sehr gut gelungen. Also sehr viele kennen, vielleicht kennt man es, es sind farbliche Symbole und die haben mittlerweile einen sehr guten Wiedererkennungswert. Und eben dahinter versteckt sich ein einzelnes Handlungsfeld, zum Beispiel Leben im Wasser, im Meer oder Biodiversität oder Energie- und Ressourcenverbrauch. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt so richtig bezeichnet ist, aber es geht um die Sichtbarkeit, dass man tatsächlich ja auch jeder Einzelne und vor allem auch staatliche Akteure ins Tun kommen.
Aber die beziehen sich ja nicht nur auf Umweltthemen, also auf die ökologische Nachhaltigkeit, sondern die sind weiter gefasst, oder? Da gibt es auch so soziale Themen dabei.
Tatsächlich, genau, es geht auch um soziale Themen.
Zum Armut fällt mir ein, also der Kampf gegen die Armut ist da eines dieser Ziele auch.
In Bildung zum Beispiel ist auch ein wesentliches Thema.
Und dieses multidimensionale Verständnis von Nachhaltigkeit, also nicht nur die Umwelt, sondern auch das Soziale und auch die Ökonomie, also die Wirtschaft, steckt auch in der Enzyklika Laudato Si, steckt aber auch in dem, was wir als Elisabethinen machen und was wir auch im Umweltmanagementsystem abzubilden versuchen. Wie schaut dieses Umweltmanagementsystem aus? Gibt es da eine Leitlinie dazu oder haben wir das einfach so entworfen?
Ja, also klar, du musst mal erstens mal hinzufügen, Umweltmanager von den Elisabethinen, das ist so, als klingt es, als würde es nur eine Person machen, also ich, aber in Wirklichkeit sind da ganz viele Personen involviert und in Wirklichkeit auch Michael Ettlinger. Das geht hier völlig unter. Das war mit Grund, warum dass ich ungern hierher gekommen bin, weil der Fokus, ich gefühlt habe, dass er auf mich gerichtet ist, aber es gibt ganz viele weitere Menschen, nicht nur mich, das möchte ich hier mal betonen. Dann das Umweltmanagementsystem, um zur Frage zurückzukommen. Es ist ein sperriger Begriff. In Wirklichkeit versteckt sich dahinter, dass wir strukturiert und auf eine strukturierte Art und Weise nachhaltiger werden in sehr vielen verschiedenen Bereichen. Man muss wissen, im Zentrum und im Fokus stehen bestimmte Krankenhäuser an unseren Standorten. Das heißt, hier in Linz bei den Elisabethinen, in Wien beim Franziskusspital im 5. Bezirk oder im 3. Bezirk mit der St. Elisabeth-Pflege und auch ein Standort vom Franziskusspital oder bei den Elisabethinen in Graz. Und wie in einem Krankenhausbetrieb sie halt diese gestaltet, gibt es eigentlich in jedem Arbeitsbereich oder in allen Bereichen beim Krankenhausbetrieb Ansatzpunkte, Hebel, wie man die Nachhaltigkeit verbessern kann und auch sollte. Nachhaltigkeit ist im Krankenhausbetrieb sicher ein untergeordnetes Thema, aber schon eigentlich ein sehr wesentliches, weil der Krankenhausbetrieb ist so intensiv in vielerlei Hinsicht, sei es jetzt die Energie oder seien es die Ressourcen, dass man dort tatsächlich aktiv überall reinschauen kann und viel bewegen kann. Und das passiert bei dem Umweltmanagementsystem. Konkret heißt das, man schaut sich das, also Abfallbehandlung an, was passiert mit dem Abfall, könnte man mehr recyceln, ist es bei der Energie, setzt man darauf, dass mehr nachhaltige Technologien eingesetzt werden, wie Photovoltaik, oder seien es Narkosemittel. Es ist sehr bunt und auch gleichzeitig sehr schön. Man hat mit sehr vielen unterschiedlichen Menschen zu tun, was einer der schönsten Freuden ist von dem Beruf jetzt.
Schwester Helena, du kommst ja ursprünglich so aus diesem, also beruflich aus dem Krankenhausbereich. Du bist ausgebildete Krankenschwester. Bist du mit dem Thema Nachhaltigkeit, Umweltschutz in deinem beruflichen Pflegealltag irgendwie in Berührung gekommen?
Ich habe jetzt gerade an meine Ausbildung gedacht, die schon ein paar Jahre her ist, schon wirklich einiges länger, und es ist mir aufgefallen, dass es da eigentlich wenig Thema war. Ich glaube, das wäre heute sicher hoffentlich anders. Mir kommt das Erste in den Sinn, was, glaube ich, auch recht ein strittiger Punkt ist und war, oder wenn man im Krankenhaus arbeitet und zum Beispiel viele Verbandswechsel macht, gibt es extrem viel Abfall. Oder auch im OP, die sterilen Verpackungen, das ist halt Wahnsinn. Das ist mir schon oft aufgefallen, dass es dann so Berge von Abfall gibt. Und andererseits natürlich weiß man genau, ja, man muss die Dinge steril verpacken, das ist wichtig, das kann man irgendwie auch nicht ersetzen. Ich möchte ja auch mit sterilen Sachen genäht oder verbunden werden und nicht mit unsterilen Sachen, das ist völlig klar. Aber ich weiß noch so als, ja, eben als tätige Krankenschwester, diese Berge dann wegzuräumen, da hat man schon so Gedanken gemacht, okay, das mache nicht nur ich, sondern da sind noch hunderte andere Krankenschwestern im Haus oder auch im ganzen Land und ganz viele, die genauso viel Müll produzieren. Das hat mich schon oft bewegt. Ich habe in der Schweiz in einem Krankenhaus mal gearbeitet, da wurde eine Zeit lang Papier gar nicht getrennt. Mhm. Also das ist einfach alles in eins, es ist auch schon ein paar Jahre her, muss man sagen, aber da wurde einfach alles zusammengeschmissen. Klar muss man datenschutztechnisch Dinge anders vernichten, aber es fällt auch viel Papier an, wo nichts mit Datenschutzproblematisches draufsteht, und es wurde dann angeregt, dass man einfach auch eine Papiersammlung macht und nicht alles in einen Abfall schmeißt. Das sind so kleine Dinge, aber das ist einfach gewachsen, dieses Verständnis. Ja. Aber es ist, wie du hast gesagt, eine untergeordnete Rolle, und so habe ich das auch erlebt, leider. Ja, weil irgendwie die Hygiene der Wasserkopf ist, der über allem schwebt, was ja auch richtig ist.
Ja, aber es ist eins der Spannungsfelder, und das finde ich auch sehr herausfordernd und spannend gleichzeitig und auch mit einer gewissen Freude, sich stark machen für die eigenen Themen, die was man halt dann auch versucht zu unternehmen und voranzutreiben. Und es gibt halt mehrere so Spannungsfelder. Ja, wie du schon gesagt hattest, ist es Hygiene und Umwelt, was aus meiner Sicht auch total verständlich ist. Manchmal gibt es vielleicht ein paar Ecken, wo man es trotzdem dennoch zulassen könnte, aus hygienischer Sichtweise. Aber es ist sehr verständlich, dass einfach das ein A und O ist bei einem Krankenhausbetrieb.
Das heißt, ich höre daraus, dass du eben auch viel im Gespräch bist mit unterschiedlichen Berufsgruppen.
Ja, tatsächlich. Ja, wie schon gesagt. Also das ist für mich einfach so ein Mehrwert, diskutieren zu dürfen, also zu informieren und ja, hoffentlich jemanden zu überzeugen in einem bestimmten Punkt.
Und findet ihr dann eine gemeinsame Ebene? Also könnt ihr euch auch auf klare Umsetzung dann einigen, weil das ist ja das Ziel. Also sollen ja beide irgendwie das mittragen und einverstanden sein, dass man dann etwas umsetzt, was der Nachhaltigkeit dient.
Also es geht sowieso nur mit dem gemeinsamen Einverständnis, würde ich sagen. Also man kann sowieso jetzt nicht von der Umweltseite herkommen und sagen, wir müssen das anders machen. Also das wäre gar nicht mein Verständnis von dem Job und von der Arbeit selber. Es geht nur gemeinsam und miteinander. Und wie schon gesagt, ich möchte ja Menschen überzeugen, vielleicht bestimmte Strukturen oder Arbeitsprozesse zu verändern und auch hin und wieder vielleicht die Denkweise bei den Mitarbeiterinnen einfach das bewusster zu machen.
Wo ist denn jetzt aus deiner Erfahrung dieses in diesem ersten Jahr Umweltmanagement bei den Elisabethinen an, du hast schon gesagt, an den eigentlich 4 Krankenhausstandorten. Wo ist denn der größte Ansatzpunkt für nachhaltigeres Krankenhausmanagement?
Ja, spannende Frage. Es ist eigentlich da nur eine zweite Frage dahinter. Wo und wann setzt man eigentlich an, aktiv zu werden für die Nachhaltigkeit? In Wirklichkeit wäre der größte Hebel schon beim Bau, beim Krankenhausbau. Da ist einfach sehr vieles, was später beeinflussbar ist, wie einfach der laufende Betrieb im Sinne von der Energieeffizienz. Wie viel Strom, wie viel Fernwärme, Fernkälte wird einfach benötigt. Und ein Krankenhausbetrieb hat einfach einen wahnsinnig großen Bedarf für Energie. Und das sind einerseits die Geräte, aber gleichzeitig die Kühlung und die Wärmegewinnung oder Wärmeerzeugung und. Also das ist tatsächlich einer der größten Hebel. Ansonsten tatsächlich der Ressourcenbedarf, der Einkauf, die Materialien ist einfach wirklich sehr wesentlich. Man braucht so viele Produkte für den Betrieb, aber gleichzeitig andere Themen wie Lebensmittel für die Küche zum Beispiel.
Womit wir ja wieder bei deinem Kernthema sind.
Ja, ganz genau.
Lebensmittel, Küche. Wo kann man da ansetzen jetzt im Krankenhaus aus deiner Sicht?
Wenn man nachhaltiger kocht, dann hat man ja eigentlich schon an mehreren Stellen einen zusätzlichen Mehrwert. Ist so, wenn man jetzt, ich würde jetzt mal sagen, regionale Produkte bezieht, dann bezieht man Lebensmittel, also Produkte, die was schon eher gute Qualität haben, würde ich sagen, oder behaupten wollen. Das bedeutet, die Qualität schlägt ja dann nieder bei, wie es schmeckt, dann gleichzeitig natürlich auch wieder zurück an die Nachhaltigkeit geht. Es ist von der Umgebung und man hat direkten Kontakt mit den Menschen, die was das anbauen und pflegen und dann beliefern. Und dann beeinflusst es auch, wie gekocht wird. Hoffentlich, und das tut es hier in Linz bei den Elisabethinen auf jeden Fall, aber den anderen Standorten, da ist das Essen einfach wahnsinnig toll und einfach sehr wichtig. Und unterm Strich fließt es zusammen schon auch, wie soll ich denn sagen, es ist einfach eine gesunde Ernährungsweise, was in einem Krankenhausbetrieb, finde ich, einfach sehr wichtig ist. Und manchmal habe ich das Gefühl, es ist nicht immer ganz bewusst oder es gibt kein so ein großes Bewusstsein dafür, was mich persönlich manchmal irritiert, ehrlicherweise.
Also kein so großes Bewusstsein bei denen, die es essen oder bei denen, die es kochen?
Wahrscheinlich beides, aber es ist schon so. Natürlich, und da, weil wir vorher bei Spannungsfeldern waren, es gibt einfach viele Spannungsfelder. Eines ist sicher auch Umwelt und die finanziellen Ressourcen, die was in einem Krankenhausbetrieb bereitgestellt werden. Also die Ökonomie, Spannungsfeld Umwelt und Ökonomie. Und beim Essen ist es sicher einer, meinem Gefühl nach, der ersten Punkte, wo gerne versucht wird, einzusparen. Was aber, ja, ein bisschen darf ja mitreden, ein bisschen kenne ich mich aus, schon noch machbar wäre, mit, wenn man frisch kocht und regional kocht, dass das vielleicht nicht unbedingt teuer ist. Ganz im Gegenteil, Convenience-Produkte sind, da bin ich überzeugt davon, unterm Strich auf Dauer sicher teuer.
Die haben wir ja zum Glück da eh ganz ja, wenige. Genau.
Also ja, großes Lob. Geht raus.
Wie kann man sich das vorstellen? Wie kommt ihr zu den Themen? Also geht ihr quasi die Abteilung des Krankenhauses durch und überlegt, ah, da müsste man was machen, da was da? Oder gibt es da irgendein System? Oder es ist eben, du hast es ja schon erwähnt, es gibt ja so vieles im Krankenhaus, eben von der Küche, irgendwelche baulichen Sachen, Material, was gebraucht wird. Wie viel macht ihr da Ordnung in eurem Tun?
Ja, danke. Das ist eine gute Frage. Es gelingt manchmal besser, manchmal weniger gut. Also das Umweltmanagementsystem, das haben ja nicht wir erfunden. Es gibt einfach einen Pfad, der was uns anleitet, welche Punkte zu tun sind. Und Es ist schon so, es gibt halt viel Expertise draußen und Hilfe auch von außen, von Dritten. Und man hat schon Erfahrung.
Manches ist ja sehr faktenbasiert, also dass man aufgrund von Zahlen und Daten sich anschaut, wie entwickelt sich denn der Krankenhausbetrieb jetzt auch in Bezug auf die Umwelt. Kann man aus dem dann auch was ablesen, wo man sich verbessern kann oder mit welchen Maßnahmen sich verbessern kann?
Das wäre unser Wunsch und Ziel. Also wir haben sowas wie ein Umweltdatencontrolling aufgebaut und jetzt im Erstzertifizierungsjahr war es so, dass wir die letzten 3 Jahre beobachtet haben. Das heißt, mittlerweile ist ja schon etwas Zeit vergangen. Das war 21 bis 23. Wir haben einerseits mal die Unterschiede zwischen den Jahren zu ganz unterschiedlichen Bereichen einfach die Daten erhoben und können die dann auch vergleichen. Das ist schon, wie vorher erwähnt, das Thema Energie oder auch wie viele Lebensmittel oder Gerichte zubereitet werden, aber auch noch ganz andere Dinge, wie im Einkauf, wie viele Produkte, wie viele Handschuhe, wie viele Einwegmaterialien, wie viel Abfall und quasi entstanden ist oder eingekauft wird oder verwendet wird und. Es ist wahnsinnig wichtig, finde ich, wenn man was verändern will, dann muss man es vielleicht vorher messen. Das ist ein Spruch, den kenne ich nur aus der WU. Und es stimmt, man muss, finde ich schon, sich selber motivieren mit den Maßnahmen, Umweltmaßnahmen, die was man dann setzt oder versucht umzusetzen und hoffentlich dann auch passieren, wie jetzt die Situation verändern. Und das ist schon wichtig, dass man das dann irgendwo sichtbar macht. Und das geht doch am besten mit Zahlen.
Und jetzt gibt es ja viele Unternehmen, die irgendwie so einen Nachhaltigkeitsbericht herausgeben, wo das Blaue vom Himmel erzählt wird, könnte man böse behaupten. Gibt es von den Elisabethinen auch was, was man öffentlich dann nachlesen kann, wo man irgendwie nachvollziehen kann, was da tatsächlich passiert? Oder ist das auch nur Schönfärberei?
Nein, ich hoffe nicht. Es gibt noch gar nicht so viel zu lesen. Man muss sagen, es gibt dann in dem Umweltmanagement noch was anderes. Es ist ja die Schöpfungsverantwortung, die was eines der wesentlichsten Anliegen von den Elisabethinen ist. Und das gibt schon länger und da gibt es ja was zum Lesen. Aber es ist kein Bericht oder so bis jetzt bekannt. Aber den wird es bald geben. Und da gibt es was nachzulesen, das was Hand und Fuß hat. Also das wäre überhaupt nicht die Philosophie von uns, dass wir da einfach Themen und Inhalte schön reden.
Und für das Umweltmanagementsystem, das wir ja nach EMAS-Richtlinien machen, müssen wir ja auch eine Umwelterklärung dann veröffentlichen, wo Zahlen, Daten, Fakten auch drinnen stehen, wo man das gut nachvollziehen kann. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, danke fürs Dabeisein. Mehr Infos zu unserem Podcast gibt es wie immer auf www.die-elisabethinen.at, also einfach vorbeiklicken und nachschauen.
Wir freuen uns, wenn Sie mit uns in Kontakt treten. Schreiben Sie uns, welche Fragen Sie beschäftigen oder hinterlassen Sie uns Ihr Feedback unter podcast@die-elisabethinen.at oder auf Instagram. Wenn Ihnen unser Podcast gefällt, freuen wir uns über eine nette Rezension oder eine 5-Sterne-Bewertung.
Kaleidoskop Leben, der Podcast der Elisabethinen für ein inspiriertes Leben. Jeden zweiten Mittwoch neu auf die-elisabethinen.at. Und überall, wo Sie gerne Podcasts hören.